Talk This Way, diesmal mit Lina Burghausen, Tausendsasserin, jetzt gerade aber eben für das Label-Zeug eigentlich hier. Also über Promotion habe ich schon sehr viel in meinem Podcast-Thema Takt mit dir geredet. Ganz leichte Werbung an dieser Stelle. Du machst aber auch A&Ring, du bist DJ, du bist auch Journalistin. Diese ganzen Sachen würde ich, glaube ich, eher ein bisschen ausklammern, sondern vor allem über Label-Chefin sein reden, weil eben auch Label-Chef Patrick Tiede zu meiner Rechten sitzt und wir da, glaube ich, nochmal schön tief einsteigen können und vergleichen können, wie sich eure Arbeiten auch unterscheiden.
Hallo, lieber
Tobias. Ach, das ist aber jetzt ein bisschen schüchtern gewesen, ne? Ich wollte ein bisschen Stimmung hier reinbringen.
Ja, aber das ist dir doch schon mal gelungen. Aber irgendwie wollte ich...
Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen.
Aber hattest du deinen Namen gesagt? Ich wollte dich auch noch mal kurz vorstellen.
Ach so, Tobias Wilinski, Thema Takt. Deswegen, jetzt wisst ihr, wer wir sind und wir starten mit einer Schnellfragerunde.
Oha.
Du kennst es ja schon von der Danny Debo-Folge. Du musst sehr schnell antworten, nicht nachdenken, einfach sagen.
Aber Danny hatte auch nachgedacht, deswegen würde ich...
Danny ist ein nachdenklicher Typ.
Ja. Okay, also ich weiß nicht, ich mach nochmal hier.
Probier es einfach.
Bin bereit, ja.
Bist du bereit? Sind wir bereit? Regie, wir sind bereit. Leipzig oder Dessau?
Leipzig.
Master Ace oder Donato?
Oh, komm. Ace.
Cello oder DJ-Controller?
DJ-Controller.
Ja, war ein bisschen einfacher.
Easy.
Ne? A&R oder Labelchefin?
A&R.
DJ oder Journalismus?
Journalismus.
Fragst du oder weißt du es?
Ich weiß es, doch, ja.
Tanzen oder singen?
Singen.
Rapspot oder Monalina?
Mona Lina.
Dipset oder Chingy?
Wow. Chingy. Sorry.
Was?
Ja, sorry. Ey, I know. Aber ich muss
Warum?
Dazu sagen,
right there.
Chingy ist mein absolutes Guilty Pleasure, aber richtiges Guilty Pleasure. Dieses erste Chingy-Album, ne, ist völlig absurd. Aber mein 14-jähriges Ich liebt dieses Album. Ich kann nicht anders. Und es ist richtig hart und es tut mir leid. Und natürlich, die kredibile Seite in mir entscheidet sich jederzeit für die Diplomats. Aber.
Wie hieß dein erstes Album?
Das hieß Jackpot.
Ach,
Jackpot hieß das erste Album. Danach kam Powerballen.
Ja, stimmt.
Und danach kam nur noch Kram, der keinen Menschen interessiert hat. Aber Jackpot war echt ein geiles, trashiges Midwest-Album, was mich echt krass abgeholt hat.
Aber hast du so einen Hang zu solchen trashigen Dingen? Also gerade im Rap-Bereich? Aber wir waren noch gar nicht fertig, ne?
Auch eigentlich, lass übergehen, es war nur eine Scherzfrage dabei, aber die können wir weglassen.
Ja gut, die können wir ja vielleicht zum Ende noch.
Nee,
okay. Weil eigentlich interessiert sie mich, das ist so ein bisschen die Sache.
Okay, dann bringe ich die noch, das ist ein kleiner Gag einfach nur. Und dann reden wir weiter über Chingy. DP oder DB? Deutsche Bahn.
Ja, easy. Okay, gut, ich rede jetzt mal über Chingy. Nee, also klar, Pi.
Weil der Gag, weil die Deutsche Bahn uns hier ein bisschen verspätet hingebracht hat.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist mir die eingefallen.
Ja, klar.
Deswegen kamst du später?
Wegen der Bahn, ja.
Ja, S-Bahn.
Ich dachte, wegen der Frage.
Ja,
so lange hast du doch.
Die kam dann jetzt noch in der.
Boah. Die Bahn ist mir auf dem Bahnbike eingefallen.
Oh, lass uns bitte über.
Lass uns über Chingy reden.
Da schneiden wir, Leute. Schnitt. Okay.
Chingy. Ich hatte als Teenager eine krasse Südstaaten-Rap-Phase. Und also auch in einem Alter, wo man noch in so einem Modus ist zwischen Bastelkurs und Hip-Hop.
Bastelkurs.
Und das hatte wirklich zur Folge keinen Spaß, dass ich mir im Bastelkurs eine Disturbing the Peace Kette aus Salzteig gebastelt habe. So das.
Wow. Hast du sie auch getragen?
Nein, es war wirklich, also ich konnte auch nicht basteln. Ich kann bis heute nicht gerade ausschneiden, Leute. Das ist richtig schlimm. Deswegen mache ich auch nichts in dem Sinne Kreatives mit den Händen. Und also ich war übelst großer Fan von dem Label von Ludacris, von Disturbing the Peace, und da war Chingy. Und
2 Chainz, der noch, wie hieß der nochmal vorher?
Titty Boy,
genau. Und Shauna, die ich sehr gefeiert habe, i20, also so ganz, ganz viele auch krasse Charakter für mein
Aber
Gefühl
eigentlich
damals.
Irre, also wie kommt man da drauf? Also weil du auch Ludacris-Fan warst und deswegen fandst du das Label toll, weil das sind ja jetzt alles nicht die...
Da
hatte Chingy seinen kommerziellen Erfolg und Shauna auch mit Get In Some, aber das war ja nicht...
Ganz ehrlich, ich kann Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, bei mir war so ein bisschen der Punkt, meine Hip-Hop-Sozialisation lief ja viel natürlich über Medien ab, weil in meiner Heimatstadt in Dessau gab es, also es gab schon eine Hip-Hop-Community.
Dessau. Ist das ein Ding gewesen?
Nein.
Ein paar Wortspiele.
Nein, einfach nein.
Und das sollte noch besser eigentlich.
Ich weiß es nicht, ich glaube, wir kriegen das Level.
Okay, ja, gut. Ich lass dich reden.
Leute, es war schön mit euch, ich muss los. Ich kann euch ehrlich gesagt aus heutiger Perspektive nicht mehr sagen, warum Chingy bei mir was ausgelöst hat. Aber irgendwie, ich habe das entdeckt, ich habe den Sound gefeiert. Ich habe natürlich damals auch noch nicht viel verstanden, worüber der gerappt hat, aber das hatte einen nicen Vibe. Und ich hab Chingy gehört und ich habe aber auch mit derselben Ernsthaftigkeit Talib Kweli gehört. So. Und das war halt einfach eine Zeit, in der ich irgendwie alles absorbiert habe, was Hip-Hop war und auf einigen Sachen hängen geblieben sind. Und einige waren extrem trashig. Die habe ich dann noch lange Zeit verschwiegen. Aber ich meine, ich bin jetzt Anfang 30. Ich bin in einem Alter, wo ich mit absoluter Selbstverständlichkeit sagen kann, ja, Chingy, klar, habe ich richtig gefühlt war auf jeden Fall ein krasses Ding. Genauso wie ich heute mit einer anderen Selbstverständlichkeit sage, dass ich irgendwie Sabrina Setlur, du liebst mich nicht, übelst krass fand. Aber und was lange Zeit ja auch so, ja, Sabrina Setlur war. Aber es gibt einfach Dinge, wo ich jetzt sagen würde, okay, aus der hip-hop-puristischen Perspektive ist es extrem awkward, dass ich das gefeiert habe. Und das war, glaube ich, auch für alle Beteiligten ein bisschen awkward, wenn ich irgendwie mit Trillwill auf den Ohren mitrappend durch den Schulflur gedanced bin in Dessau. Aber okay, es waren die Zeiten. Und das war...
Aber wann war das? Das war auch wirklich Mitte der Nullerjahre.
Das war genau Anfang Mitte der Nullerjahre.
Das war ja
auch
die Südstaaten, das kam ja dann auch wirklich massivst.
Voll. Und deswegen, da war halt Chingy irgendwie so ein... Also wann kam das Album? 2003? Da war ich 13. Also so, don't blame me. Also ganz ehrlich.
Das war ja ein Erfolg damals, ne? Also
ja, wobei für mich das tatsächlich wenig ausschlaggebend war, sondern ich war schon immer irgendwie so das Nerdmädel und deswegen hat sich wahrscheinlich auch, also deswegen habe ich mich mit diesem Label so krass beschäftigt und mit diesen ganzen Acts, für die sich eigentlich kein Mensch in Deutschland interessiert hat. Mhm. Weil ich, wenn ich irgendwo so ein Fünkchen gefunden habe mit, okay, da passiert was Interessantes, dann musste ich das alles diggen. Dann habe ich das halt wirklich, dann habe ich...
Legal hast du es hinbekommen?
Naja, ich hatte irgendwie den Rechner von meinem Stiefvater, der...
Schön, ihn jetzt in die Scheiße zu
bringen. Nee.
Der wurde dann eingezogen von der Polizei.
Wäre tatsächlich nicht gegangen, weil mein Stiefvater was mit IT-Sicherheit macht und der Rechner super geschützt war. Also ich konnte mir dann völlig ausgeschlossen, dass ich mir da irgendwas ziehe. Aber für mich war das tatsächlich vor allem Infos bekommen. Was ist das? Was passiert da? Und dann halt anderweitig irgendwie an die Sachen rankommen. Über Freunde, über weiß ich nicht. Ging irgendwie.
Das war eine harte Zeit.
Ja. Auf jeden Fall.
Field Mob gab's auch noch, ne?
Field Mob gab's, aber das war dann später. Da gab's dann auch noch Sharifa, eine Sängerin, die echt eine geile Stimme hatte. Und ja, war auf jeden Fall krass.
Ja, mit Chingy, um den Namen noch ein letztes Mal zu nennen, ist auch immer NBA Live 2003 oder 2004, glaube ich, gestartet. Immer mit Ray Thur, glaube ich. Das heißt, du hast das Ding angemacht
das und es war
immer
der erste Song. Das war aber echt ein geiler Beat. Also so...
Naja, da hat... Ja.
Ludacris auch viel gefeiert. The Red Light District habe ich
war
ja auch.
War echt ein krasses Album, ja.
Da hat er auch, wie hieß das Album danach? Da hat er sogar 2 Grammys für gewonnen. Das war schon
wie
krass.
Wie hieß es nach Red Light District? Ich weiß nicht, aber...
Mit Runaway und so.
Ja, ich fand aber tatsächlich Red Light District gerade mit diesen ganzen...
schon fast unbedeutender leider wieder.
Echt?
Ja, Word,
ja,
of,
klar.
Also,
ja,
Word of Mouth war natürlich, glaube ich... Das Ding eigentlich. Und dann Chicken and Beer war, fand ich halt unfassbar damals.
Ja. Nee, aber ich fand tatsächlich bei Red Light District diese ganzen Bezüge auch zu Austin Powers und so, fand ich übelst nice. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, dass ich eigentlich keine Filme kenne und jetzt droppe ich hier Filmnamen. Aber
super.
Ich widerspreche mich auf allen Ebenen. Super.
Aber ich finde bei Ludacris Wahnsinn, was der da auch für einen Weg gemacht hat eigentlich. Ne? Ich habe witzigerweise letztens das Freunden kennst du diese Prank-Folge, wo Method Man und Redman Ludacris verarschen?
Nee.
Kennst du das?
Nee, aber ich habe das Gefühl, ich habe richtig was verpasst.
Das ist Gold wert. Method, also Ludacris hat ja quasi irgendwie eine ganze Zeit lang den Ruf gehabt, dass er eigentlich technisch einer der krassesten Rapper ist und über jeden Beat rappen kann. Und Method Man und Redman hatten damals eine Prank-Sendung, irgendwann Mitte der Nullerjahre, und waren so, ey, komm, wir müssen den mal verkackeiern. So. Und haben sogar den damaligen Def Jam-Chef einbezogen. der hat dann Ludacris angerufen und meinte so, ey, hier Studio-Session, ne, mit Method Man und Redman, du musst mal rumkommen. Und die haben ein Beat gemacht, 6/8 Beat quasi. Und der war wirklich so ungelogen, also müsst ihr mal bei YouTube eingeben, das ist großartig. Und der Beat war ein Rumpelbeat des Herrn, also es war wirklich so. So, ja, so. Und Luda kommt rein, die beiden so, ja, komm, ne, hör mal rein, wir haben schon was vorproduziert. Def Jam-Typ so, ey, wir müssen auch mal was wagen, so, ne, da muss man sich auch mal trauen. Und Luda so, okay, hört so, denkt so, guck mal, und die Mimik und Gestik ist Gold wert, so. Und er ist so, ja, okay, gib mir mal ein paar Minuten. Schreibt, schreibt, geht in die Booth, 15 Minuten später. Und die beiden sind so, ey, ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Du hörst so, am Anfang ist so, okay, er braucht so. Und dann kommt er auf einmal rein und holt einen Flow raus. Gold wert. Also zieh dir das auf jeden Fall rein.
Danke für den Tipp.
Richtig geil.
Also sie haben ihn überhaupt gar nicht pranken können.
Nee, überhaupt nicht. Die haben sich richtig geärgert.
Ja, glaube ich.
Das war geil.
Das glaube ich.
Gut. Jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, jetzt sollen wir mal richtig schön ins Interview reinstarten. Du sagst, du
bist
Spirit, ganz entspannt, Spirit Animal Hase, sagst du?
Auf jeden Fall.
Erklär noch mal kurz, warum.
Klingt awkward, ist mein Lieblingstier. Und ich finde, ist halt underrated, so, hart underrated. Super
Osterhase?
Schnell. Gut, ja, das ist aber dann wieder dieses kommerzielle, kapitalistische, ausbeuterische.
Es darf nicht normale Hase sein.
Ja, das ist am Ende des Tages so ein Classic Bunny ist halt einfach, ist schnell, ist klug, kann man sich nicht so einfach mit anlegen, finde ich schon ganz schön cool.
Was ist dein Spirit Animal? Hast du damit jetzt nicht gerechnet? Du hast
überhaupt nicht, nicht mal annähernd. Boah, da müsste ich echt.
Das Geile ist, fast alle sagen irgendein übelst großes, gefährliches Tier, so die Königsnatter.
Löwe.
Der Löwe.
Ich finde, als Kind fand ich, glaube ich, immer einen Schimpansen wahnsinnig cool. So. Mittlerweile bin ich so für so einen Komodo-Waran super zu haben.
Warum denn das?
Ah, weil die so krass sind. Die unterschätzt man halt irgendwie komplett. Die kennt kein Mensch.
Statement bei Spirit Animals ist so wichtig.
Und die sind so, die hat man eigentlich nicht auf dem Schirm. Und dann sind die aber so gefährlich eigentlich. Aber nicht, weil die dich irgendwie totbeißen oder irgendwas, sondern weil die dich anlecken. So, und das finde ich irgendwie.
Stimmt, das machst du häufiger,
Aber ich finde das halt, die haben ja so viele Bakterien und Viren auf der Zunge, dass das sofort tödlich ist, quasi für einen Menschen.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja.
Und ach, die
das,
sind.
Ja, und das finde ich halt, das ist, also das finde ich irgendwie krass faszinierend.
Mhm. Das sind doch diese langsamen Vierbeiner eigentlich, ne? So
ja, die sehen auch so scheiße Reptil aus, ne? Die will kein mehr, also.
Wusste nicht, dass die giftig sind. Sri Lanka vor vielen Jahren gewesen, gesagt, ach, guck mal, wie süß. Ich wusste nicht, dass der mich.
Ja, könnte doof können. Sein. Könnte richtig auch, doof sein.
Auch in Malaysia mal ziemlich nah und dachte so, uff, was ist das? Aber ja, tatsächlich auch noch schön Foto gemacht.
Okay. Ja, Gott sei Dank, dass wir das überlebt haben.
Ja.
Sonst würden wir hier nicht sitzen.
Und über Hasen reden.
Also du hast einen journalistischen Background. Du hast einen ganz anderen Background, Sozialarbeit etc. Warst du eigentlich die erste Chefredakteurin im Hip-Hop-Kosmos, habe ich mich gefragt, für Rapspot?
Ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wann Lupa angefangen hat. Da müssten wir irgendwie...
Also Rappers in vielleicht ein ähnlicher Zeitraum.
Ich glaube, es müsste ein ähnlicher Zeitraum gewesen sein. Bei mir war es 2008. Und aber ich wage mir auch nicht zu sagen, ob es nicht irgendwann vorher einen Fanzine gab oder irgendwas. Also da fehlt mir die wissenschaftliche Grundlage.
Wann war Lupa bei Rappers in?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Es müsste halt ungefähr zur selben Zeit gewesen sein, glaube ich.
Aber gut, aber dann wart ihr beide zumindest ganz weit vorne. Ist ja egal, wer jetzt die erste war, sondern.
Nee, ich hätte jetzt gerne die erste gehabt, aber gut. Wir haben uns auch kennengelernt, als du auf dem Splash warst für Rapspot und hast noch mit dem Singstar-Mikrofon-Interviews geführt. Ist das jemals aufgeflogen? Du hast es ja
abgeklebt. Spätestens jetzt, danke dafür.
Nee, du hast es ja schon mal im Interview erzählt, aber gab es jemals einen Rapper, der gesagt hat,
auf jeden Fall.
Ist das nicht ein Singstar-Interview?
Auf jeden Fall. Manches also, ernst? Wir haben ja auch immer so Shoutouts gemacht am Anfang oder am Ende, so als Teaser für die Interviews. Und da gab es mehr als einmal. Ich glaube, Tua hat ein wunderschönes Solo hingelegt in dieses Singstar-Mikrofon. Irgendwie so, ich rap in ein Singstar-Mikrofon und das ist ein Shoutout für rapspot.de. Irgendwie sowas. Wunderschön. Also da gab es auf jeden Fall einige, weil die Leute checken das natürlich. Also man kann das noch so gut abkleben. Und zwar echt auch eine richtig miese Soundqualität. Aber wir hatten auch dazu ja so ein Camcorder noch mit einer Videokassette drin. ne? Also die man dann noch digitalisieren musste und so. Es war völlig, völlig absurd. Das war so ein 90er-Jahre-Camcorder, mit dem wir da aufs Splash gefahren sind. Richtig krass. Halt, naja, DIY, ne?
Richtig Hip-Hop.
Alle konnten mitmachen in dieser Blogosphäre, wie man so schön sagt. Und wir haben das halt mit den bescheidenen Mitteln, die wir hatten oder auch nicht hatten, gemacht. Und das war trotzdem cool. Also
verrückt, dass heute halt einfach so ein Handy ausreicht, um voll. Das alles zu machen.
Ne? Ey, ich meine, was für absurden Scheiß hätten wir machen können, wenn wir das damals schon gehabt hätten.
Aber die Konkurrenz ist natürlich auch größer. Ne? Jeder stimmt. Filmt irgendwas und das ist nichts Besonderes mehr, das zu machen. Also ich war da auch wirklich beeindruckt, weil ich habe ja noch nicht mal irgendwie Interviews gemacht, die man irgendwie abtippen musste und dann haben sie da auf so einem Blog gelebt, sondern dass man da wirklich mit Ton und Video Interviews macht. Das war damals schon ziemlich krass. Was gibt dir denn heute Energie? Also das war ja damals ein großer Antrieb. Aber was ist das, was dich heute motiviert, gerade wenn Journalismus, was ja für dich so mit das Lieblingsding ist, zum großen Teil wegfällt?
Es ist schon immer noch dieser magische Moment, wenn ein Song losgeht, den du das erste Mal hörst und in dem Moment checkst du, Entschuldigung, in dem Moment checkst du, jetzt verändert sich gerade dein Leben. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das immer mal wieder, dass ein Song mich im richtigen Moment so berührt, dass das einfach auch an allen Synapsen andockt und so viel verändert und so viel auswirkt. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Das kann was Deepes sein. Das kann was sein, was einfach eine krasse Energie hat oder so. Und das zu erleben immer wieder, indem ich mich mit Musik beschäftigen darf, das ist, glaube ich, so, das sind die Momente, wo ich zu 3000% einfach spüre, okay, deswegen bin ich hier, deswegen mache ich das.
Aber wie oft hat man das? Also tatsächlich? Also, dass sich was so verändert?
Also ich meine dieses, ja, mein Leben verändert sich gerade, das hatte ich ein paar Mal im Leben so, ne? Das hatte ich irgendwie, als ich Beautiful von Master Ace das erste Mal gehört habe. Das hatte ich das letzte Mal, als ich April von Yetunday gehört habe. Das erste Mal, da saß ich im Zug und irgendwie sofort angefangen zu heulen. Also das war einfach so, was passiert hier gerade? Aber so im Kleinen, dass einen ein Song berührt, dass einen irgendwie eine Melodie berührt oder so, das habe ich sicher nicht jede Woche, aber das habe ich immer wieder. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man einfach in dieser Branche immer wieder diese Momente hat, die einen zurückholen zu dem, was so die Initialzündung war. Und das für mich war das die Initialzündung, dieses, da ist eine Art von Musik, die in mir was auslöst, was keine andere Kunstform schafft. Und das ist Rap für mich. Und ich habe das Glück, dass ich das eben auch jetzt irgendwie, ich bin mit 9 Jahren Hip-Hop-Fan geworden, ne? Und also bin durch Trash und Realness und durch alles gegangen. Aber diese Momente sind immer noch da. Und die kommen immer wieder und phasenweise dann auch mal 9 Monate nicht, aber dann halt doch wieder. Und das ist dann das, was irgendwie einen übelsten Boost gibt und einfach, ja, it all makes sense. So.
Du fragst so, du kennst das Gefühl nicht mehr so.
Doch, ich kenne das, aber das ist finde ich, äußerst selten. Mir geht es oft so, dass ich eigentlich aber immer wieder nach diesem Gefühl suche. Ne? Also dieses, also gerade Thema A&R-mäßig, ne? Also mittlerweile macht man es ja dann eher beruflich, aber auch nur schon der Hip-Hop-Fan oder Musik-Fan und emotionale Fan vielleicht auch, der sucht eigentlich regelmäßig nach diesem Gefühl. So. Mittlerweile dann eben beruflich, aber das ist also das Ausmaß, von dem du da sprichst sozusagen, das ist also so selten, das habe ich vielleicht einmal alle 2-3 Jahre.
Aber kannst du noch Songs nennen, bei denen das...
Ja, also zuletzt in der großen Form war das, glaube ich, Was mit Losing Control. Das war aber auch sowas wie tatsächlich Lil Wayne und Lollipop für mich, so Portishead und Rhodes, so. Das waren auf jeden Fall Sachen, die mir sofort einfallen, wo das definitiv, wo einfach so Explosionen im Herzen und im Kopf passiert sind. So für
das
mich.
Ist so krass, wenn du einen Song entdeckst und in dem Moment dir klar wird, so boah krass, diesen Song wirst du in 40, 50 Jahren noch hören und ja. Der wird dann immer noch sich life-changing anfühlen. Das ist so ein Geschenk, sowas entdecken zu können. Also das finde ich schon krass.
All of the Lights, finde ich, ist auf jeden Fall auch so ein...
Für dich?
Als ich das Kanye West-Album überhaupt, ich weiß noch, wie ich das... Freund hat es gehört... im Fnac, in Frankreich habe ich das gekauft, da konnte man die immer so vorhören. Und davor war ja 808 und Heartbreaks, das fand ich halt nicht so cool, mhm. weil Kanye da nicht so gerappt hat, sondern mehr halt Sing-Sang. Und dann habe ich den Kumpel nur gefragt, rappt er? Und ich so, jo. Dann habe ich es gekauft, ohne es überhaupt zu hören, in der Deluxe-Version dann eingelegt und ist auf jeden Fall vielleicht sogar mein Lieblingsalbum überhaupt. Krass. Aber gerade der Song auch, weil er halt so pompös ist und dann so viele, ob Elton John, Alicia Keys, Fergie mhm. und so, alleine die Fergie-Line und so, sind ja nur so, glaube ich, zwei Zeilen, vier Zeilen, die sie rappt, finde ich, aber bleibt so im Ohr, also so viel Geniales dabei. Und auch letztens dann noch gehört, im Wohnzimmer, gut aufgedreht, zugetanzt und dann hat man ja auch dieses Gefühl von früher. Ich weiß noch, wie ich dann in Frankreich joggen war und so weiter. Aber ich müsste auch ein bisschen nachdenken. Aber es gab auf jeden Fall so ein paar. Ich würde sogar sagen KIZ. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, welcher Song. Aber so Harlenkamp war ne, so einfach, wo man gedacht hat, ach krass, das ist möglich. Also diese humoristische Art von Rap war dann irgendwie auch schon, das war gar nicht unbedingt dieses Soundbild vielleicht, wobei der auch diese Ty Jason Dirty South Beats
war. Bei deutschen Sachen war es bei mir immer eher das Lebensgefühl und weniger das Musikalische, ehrlich gesagt.
Was meinst du?
Naja, eher so dieses, also für mich zum Beispiel war es damals diese ganzen alten Roya Bunker Sachen und Afrop war es die erste Platte und dann eben Savage und so, ne, diese ganz frühen Tage, so da weiß ich gar nicht, ob mich jetzt diese, sag ich jetzt mal, Tonfolgen und das, wie gerappt wurde oder was gerappt wurde, irgendwie abgeholt hat, aber das Lebensgefühl, was da irgendwie das beinhaltet hat, das hat bei mir diese Explosion hervorgerufen. So, das kann ich auf jeden Fall jetzt nicht damit vergleichen mit jetzt irgendwie Portishead oder naja, oder so. Ne? Bei Kanye fand ich, ach, der Typ ist ja einfach ein scheiß Genie, ne? der Typ ist irre. Also die Platte ist ja eigentlich... Sagt man nicht dazu auch das perfekte Album? Also hat doch so ein bisschen den Ruf.
Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen eine unpopular Opinion, weil mir tatsächlich diese Graduation-Trilogie persönlich mehr bedeutet. Also die ersten drei Kanye-Alben als das. Aber wie gesagt, ich verstehe total, warum die Leute gerade dieses Album so krass fühlen und feiern. Aber für mich persönlich sind diese ersten drei Alben wahrscheinlich auch, weil sie einfach in meiner klassischen Boom-Bap-Sozialisation irgendwie die wichtigere Rolle spielen, natürlich, sind das die Kanye-Alben,
für denen ich Jesus? Immer wieder... Ich fand das als Black Skinner, da war auch so,
ja, irgendwie, boah!
Da muss man sich dran gewöhnen, fand ich. Das war halt schon hart und dann erst so, what the fuck, und dann kommt man es irgendwann hören.
Ja, das sind übelst gute Alben, ne? Ich fand auch 808s irgendwie, jetzt aus heutiger Perspektive, damals habe ich es auch krass gehatet, weil Autotune furchtbar. Das hat eine Weile gedauert.
Death of Autotune, hat Jay-Z gesagt. Voll.
Überleg mal, wir hatten schon alle vor 14 Jahren die Schnauze voll von Autotune und heutzutage... Here we are. Also weißt du, das ist komplett so, irre eigentlich.
Das ist so absurd.
Ja.
Aber
von erzogen.
Voll. Aber im Deutschrap zum Beispiel sind das bei mir dann tatsächlich eher Underground-Conscious-Rap-Sachen. Also Nullpunkt von Luke und Phil zum Beispiel. Ist für mich musikalisch und halt auch textlich, ist natürlich tief traurig, aber gerade wenn dann am Ende dieses Saxophon-Ding da noch mit reinkommt und so, das ist...
Megalo, endlich unendlich, endlich noch in den Raum. Also das ganze Album, aber auch gerade der Song...
Da gibt's schon echt Sachen, die ganz schön large sind. Also sicher nicht, also ne, diesen perfekten Song, diesen Song, der irgendwie alles verändert, das muss natürlich einen halt auch in einem Modus erwischen, wo irgendwie alles passt und wo es halt genau da andockt, wo gerade Raum für ist. Und es klingt jetzt irgendwie super creepy. Egal.
Nee, super. Brauchen wir aber was für Instagram-Highlights.
Genau. Das ist ja, voll.
Aber gibt es denn auch Songs, weil ihr schwärmt jetzt natürlich von Musik, aber gibt es auch Songs, die du hörst und die musst du rausbringen und du sagst, der gefällt mir jetzt eigentlich überhaupt gar nicht. Wie geht man damit um?
Aber gefällt er eben musikalisch nicht oder gefällt er eben nicht, weil man sich so denkt, das kann man eigentlich nicht machen, rappen, singen, was auch immer.
Na, aber bei dir wahrscheinlich eher Letzteres. Könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, naja, willst du das wirklich so sagen? Bei dir könnte ich mir vorstellen, kommt das jetzt nicht so häufig vor, dass du sagst, textlich ist das nur so. Na, ich glaube, Lina hat eher die PC-Leute am Start.
Unterstellt schon mal.
Du hast die Lieben, du hast die Bösen. Teilweise.
Mhm. Boah.
Oder
das ist jetzt Klischee.
Vielleicht ist es Klischee. Wir können es vielleicht basten. Aber ist es dir schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, textlich würde ich das jetzt nicht so rappen?
Nee, das hat aber also tatsächlich habe ich, oder haben wir bei 365 von Anfang an relativ klar gesagt, okay, es gibt Redlines. Also wir würden nichts veröffentlichen, was irgendwie antisemitisch verstanden werden kann. Wir veröffentlichen natürlich nichts Rassistisches und große Überraschung, nichts Sexistisches. Um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, ich glaube, jede Person, die ins A&R-Ring geht, entwickelt eine Fähigkeit, so ein bisschen über dem eigenen Geschmack zu stehen und den eigenen Geschmack nicht mehr mit einem völligen Dogmatismus über alles zu stellen. Und ich kann schon seit einiger Zeit ganz gut Sachen hören und checken, so hey, berührt mich das selber total? Oder sehe ich darin, auch wenn ich vielleicht jetzt in diesem konkreten Moment nicht übelst krass berührt bin, aber sehe ich darin ein Potenzial, verstehe ich das, verstehe ich diese Vision, kann ich die Vision nachfühlen, was transportiert das, wo ist da vielleicht auch das Neue, das Innovative, das und wen kann das bewegen so. Und deswegen muss ich nicht alles zu 1 Milliarden % richtig, richtig selber fühlen und kann es aber trotzdem feiern. Also ich würde, glaube ich, nichts rausbringen, oder ich würde sehr sicher nichts rausbringen, was ich nicht in irgendeiner Form feiere. Aber ich feiere die Sachen auf verschiedenen Ebenen dann, glaube ich. Also manches mehr mit dem Kopf, manches mehr mit dem Herzen. So würde ich es vielleicht beschreiben.
Aber du hattest auch nicht den Fall, dass eine Künstlerin dir einen Song vorgespielt hat und du den überhaupt gar nicht mochtest.
Nee, das nicht. Hm. Also ich habe Sachen, wo ich mir denke und wo ich das dann auch den Artists zum Teil sage, wenn sie dafür offen sind und da auch Bock drauf haben, so hey, das und das und das könnte ich mir vorstellen, dass man es anders machen könnte oder dass es irgendwie dem Song vielleicht eine andere Ebene geben könnte. Am Ende des Tages ist es aber natürlich deren Entscheidung, so deren Vision, und ich bin einfach dazu da, sie zu pushen und sie bei der Umsetzung ihrer Vision zu unterstützen. Und meine Meinung muss da ja auch nicht zu 1 Milliarden % die richtige sein oder Gesetz sein oder so.
Das ist ja auch eh ein Team, ne? Also voll. Du bist ja nicht die Diktatorin, sondern du hast ja...
Nein.
Ja, wobei, es gibt das Sprichwort tatsächlich bei uns im Job, A&R-ing ist keine Demokratie.
Das stimmt.
Also weil das ist so, da kannst du nicht abstimmen und sagen, oh, wer findet jetzt die Haie toll? So, das ist irgendwie, ne, das...
das stimmt.
Insofern ist es schon ein bisschen diktatorisch da.
Aber hattest du schon den Fall, oder du wolltest da gerade noch widersprechen?
Nee, alles gut.
Hattest du denn den Fall, dass du einen Song überhaupt gar nicht cool fandest, auch musikalisch vielleicht einfach, und gesagt hast, ey, willst du den? Oder ist es für dich einfach, mach und ich bring's raus?
Nee, so ist es nicht. Ich glaube, irgendwo dazwischen. Also kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mit irgendeiner Künstlerin oder Künstler mal mich annähernd darüber in der Haare hatte, dass ich einen Song total beschissen finde und der dann trotzdem irgendwie veröffentlicht wird. So, ne? Was man ja häufiger eher mal hat, ist die Unterhaltung, wie viel Potenzial steckt in einem Song, ne? Mhm. Sozusagen. Und dann eher vielleicht sogar, und dann sind wir wieder bei dem A&R-ing ist keine Demokratie, dann eher bei dem Punkt so, manchmal sieht der Künstler in einem Song mehr und man selber hat das vielleicht nicht so als A&R dann irgendwie.
Also mehr Musikvideo dazu oder so, oder?
Nee, mehr als zum Beispiel, dass eine Single ist oder das wird der größte Song oder ne, so diese ganzen Sprüche, die dann kommen. Manchmal, wir haben es aber auch schon erlebt, oder ich habe schon erlebt, dass der Künstler den Song gemacht hat und noch gar nicht so für sich gedickt hat, welche Größe da eigentlich dahinter steckt, und man dann eher so gesagt hat, ey,
das ist die Single.
Das muss eine Single werden, so, und das müssen wir eigentlich so und so machen, so, ne? Aber dass ich einen Song veröffentlicht habe, also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, so.
Woran erkennt man denn Singles? Also, wo ist es einfach nur das Gefühl? Ich glaube, das ist eher eine Single. Der ist der beste von all deinen Songs, deswegen ist es eine Single.
Ich finde tatsächlich das ganz spannend, was ihr in der Folge mit Dibo besprochen habt, nämlich dieses, okay, es ist immer irgendwie eine Reise. Also zumindest bei 365 ist es so, dass wir in der Regel eher über EPs oder Alben reden. Also wir machen halt auch Single-Deals, aber in der Regel arbeiten wir auf ein größeres Release hin. Das liegt zum einen in den Indie-Strukturen begründet, die einfach ein bisschen anders laufen. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass ich natürlich immer so ein bisschen die PR-Brille aufhabe. Sehr, sehr viel auch aus der Pressearbeit-Perspektive denke und da größere Releases einfach sinniger sind, auch um neue Künstlerinnen vorzustellen und auch den Support von JournalistInnen zu bekommen, die halt zu 3 Singles nicht unbedingt ein Interview machen, aber zu einer EP oder einem Album halt schon. Und da ist es dann tatsächlich die Frage, okay, wir haben ein großes Release-Date, wir haben vorab Anzahl X an Singles und wir stellen in den meisten Fällen bei uns eine Newcomerin vor. Wie nehmen wir die Leute mit auf die Reise? Was sollten die zuerst hören? Wie kann man im Prinzip vielleicht auch eine Veränderung von einer Künstlerin introducen? Wo geht da die Reise hin? Und wie kann man das so aufbauen, dass eben über die Monate hinweg man einen langsam, aber sicher auf dieses EP-Release oder das Album-Release hinarbeitet. Und das ist so für mich ein Punkt, wonach wir die Singles picken, dass sie eben auch dann im Aufbau Sinn ergeben. Und das kann was ganz Unterschiedliches bedeuten. Das kann bedeuten, dass man möglichst unterschiedliche Tracks auswählt. Das kann bedeuten, dass man so einen langsamen Shift macht, wie das bei Finch der Fall war bei euch. Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, hängt halt auch krass davon ab, von welcher Künstlerin wir reden und wo man mit der hin möchte. So. Und da gibt's für mich halt überhaupt nicht den einen Weg, wobei wir es uns da, glaube ich, auch so ein bisschen schwer machen, dadurch, dass wir halt super unterschiedliche Künstlerinnen gesigned haben. Also die sind halt alle so dermaßen unterschiedlich, dass man halt nicht einfach Schublade auf, Release-Kampagne raus, Schublade zumachen kann, sondern man halt jedes Mal eigentlich von vorn anfangen muss, weil die Zielgruppen unterschiedlich sind, die Geschichten übelst unterschiedlich sind, der Sound übelst unterschiedlich ist und ja, die Ziele damit halt auch super unterschiedlich sind. Und ich persönlich feiere das ja total, aber es ist halt enorm viel Arbeit.
Wobei ich glaube, dass die Zeit durch ist, selbst wenn du 5 identische Künstlerinnen hättest oder Künstler, kannst du trotzdem nicht die Schablone jedes Mal rauflegen. Zeit ist so ein bisschen durch. Das konntest du, glaube ich, noch vor, weiß ich, 5, 6, 7, 8 Jahren machen oder vor 10, 15 Jahren machen, ne? Dass du hattest jetzt einen Straßenrapper und dann wusstest du, wenn du die und die Sachen bedienst und du hast einen zweiten Straßenrapper gesigned, dann bedienst du einfach dann genau dasselbe. Das funktioniert ja heutzutage alles gar nicht mehr.
Also aber nimmst du das wirklich so wahr? Weil
ja.
Ich habe halt schon das Gefühl, dadurch, dass es gewisse Nadelöhre gibt in der Musikindustrie, insbesondere halt auf den Streaming-Plattformen, die Playlisten und so weiter und verschiedene Medienangebote, die ja auch jetzt durch Corona weniger geworden sind, einfach, dass es schon so für gewisse Arten an MusikerInnen bestimmte Formate gibt oder aber bestimmte Nadelöhre, durch die jetzt, man durch muss.
Also, naja, weiß ich gar nicht. Man muss da nicht mehr durch. Ich glaube, heutzutage muss man durch gar nichts mehr durch. Das ist so, das war alles, finde ich, früher mal so und früher haben auch finde ich Playlisten, also wenn wir in dem Beispiel jetzt bleiben, nochmal viel, viel, viel mehr Bedeutung gehabt und Auswirkungen gehabt. Und natürlich will ich gar nicht kleinreden, das ist super wichtig, ne? Aber das ist, finde ich, eher eine Ergänzung in der Karriere und das ist keine wichtige Tür mehr, wo du durchgehen musst. So. Also heutzutage ist es dann, glaube ich, also mehrere Gedanken und Beispiele dazu. Finch ist zum Beispiel so ein Beispiel, hatten wir mit den Playlisten? Ich glaube, 0. Der hat teilweise einen Editorial Share von 0-1%. Das ist ein scheiß Witz.
Was ist ein Editorial Share?
Editorial Share ist halt quasi mit, also, wenn du 1 Million Streams hast und der hat 1% Editorial Share, die durch Playlisten kommen, weil jemand quasi das bewusst in eine Playlist gepackt hat.
Von der Spotify.
Ja, genau. So.
Editorial Team.
Und, das ist so, ne, also da gibt's ganz andere Künstler, die irgendwie oben mitspielen, die haben dann eher, weiß ich nicht, 25-40%. Und das heißt, du musst da überhaupt nicht mehr durch, so. Und ich meine, jetzt in Zeit, also ist ein Beispiel und andere Beispiele, bevor man jetzt sagt, das ist eine Ausnahme, ey, guck dir die ganzen TikTok-Erfolge da gerade an, die kommen im Nachgang erst, weißt du, die machen schon die Streams bis Peng, und zwar organisch über TikTok und dann merkt Spotify und Co. merken, das funktioniert ja, das sollten wir vielleicht mal in unsere Playlist packen. Ich glaube heutzutage, das ist nämlich genau deswegen, kannst du diese Schablonen gar nicht mehr raufpacken. Das ist alles so kleinteilig und gleichzeitig so komplex geworden, dass du das mittlerweile für jeden Künstler und jede Künstlerin aufs Maß schneidern musst. Oder du springst erst drauf, wenn da schon quasi Sachen laufen.
Wenn schon Sachen passiert sind.
Genau. Und woher kommen dann die Finch-Streams zum Beispiel? Was ist eine Alternative?
Was? der wird mich schlagen. Also da muss ich wirklich sagen, wir hatten witzigerweise, gestern haben wir uns getroffen und haben uns genau darüber unterhalten, dass wie atemberaubend und also ich habe da unfassbaren Respekt vor seinem Weg und dem Weg, den wir da gemeinsam gegangen sind, weil wir eigentlich, und da will ich jetzt gar nicht rumheulen, nicht falsch verstehen, eigentlich hatten wir noch nie vernünftige Unterstützung bei diesen Künstlern. Ganz im Gegenteil, man hat uns eigentlich ständig nur Steine im Weg gelegt bei diesen Artists und trotzdem hat man es geschafft, jetzt, sei jetzt mal auf der Erfolgsstufe, ihn begleiten zu können, wo er jetzt steht. So, ne? Und die Streams kommen ganz knallhart von Fans. So, also wenn der, jetzt hatten wir ja Covid, aber der spielt in Berlin, hatten wir, bevor Covid kam, hatten wir das Velodrom ausverkauft, 9000 Leute. So.
Echt so viel passen rein, krass.
Und das gibt nicht ganz so viele deutsche Rapper, die in dieser Liga dann spielen. Also 5 bis 10 Leute. So, und das sind dann eben schon die Großen. Das ist dann schon Kontra, Sido, KIZ. Ne? Und das ist Wahnsinn. Und man, ich glaube, Finch hat da einfach mit seiner ganzen Persona einfach viele Leute abgeholt. Und die Musik war dann dazu auch noch einfach der passende Soundtrack zu ihm als Künstler, als Person. So.
Ich denke, bei ihm ist halt ein großer Vorteil, dass er halt extrem provokativ war, also auch in super vielen Medien stattgefunden hat, aufgrund der Texte etc. Das ist ja was, was du auch nicht mit jedem ziehen kannst. Und ich denke, gerade mit kleineren KünstlerInnen, die du aufbauen möchtest, auch nennen wir irgendwie Papke oder sowas, da ist es wahrscheinlich schon gut. Ne? Wir hatten auch Untergrund-Playlisten, ziehen nicht so krass wie jetzt natürlich Modus Mio oder so. Aber ich glaube, es ist schon eine große Abhängigkeit trotzdem noch von dieser Playlist für viele. Oder wie fährt man das mit
anderen? Finde ich überhaupt nicht.
Also, wann hat Finch angefangen zu rappen oder die ersten Sachen veröffentlicht?
Ich kann nur davon sprechen, wann wir die ersten Sachen veröffentlicht haben. Und das war 2018, glaube ich.
Okay, weil ich habe halt so das Gefühl, dass bei ihm so viel einfach auch durch diesen Battle-Kontext schon kam, klar, mitgebracht wurde, klar, an Fanbase und da natürlich viele sicher auch abgesprungen sind mit dem, klar, neuen Sound und aber viele auch einfach mitgenommen wurden und da einfach eine andere Ausgangssituation hatte, als man es, glaube ich, mit vielen Newcomerinnen unbedingt, also ich glaube, es ist nur bedingt vergleichbar und
ja, aber
so krass ich diesen Weg finde, ist mein Eindruck schon, dass es natürlich Möglichkeiten gibt inzwischen. Und es gibt auch Möglichkeiten, gerade für Independent Artists, sich was aufzubauen und auch irgendwie über TikTok schnell einen Hype zu landen. Es ist natürlich auch ein Stück weit immer Glück und ein Stück weit super krass sich durchbeißen, dranbleiben und so weiter. Aber ich beobachte halt auch trotzdem viele, die die Übersetzung zum Geldverdienen mit Mucke nicht unbedingt schaffen. Also sei es, dass sie eigentlich Medienpräsenz haben, aber auf den DSPs, also auf den Streaming-Plattformen, trotzdem kaum Reichweite oder dass sie Social-Media-Reichweite haben, aber keine Streaming-Reichweite. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt so in den letzten 2 Jahren und man muss dazu sagen, wir haben das Label gegründet 1 Monat, bevor Corona losging. Und
gutes Timing.
Spoiler, Label gründen kurz vor einer Pandemie, nicht so die gute Idee. Also macht's schwieriger, sagen wir es mal so. Weil zum Beispiel dieser Aspekt live fehlt, weil du die Leute nicht auf Bühnen schicken kannst, weil du die Interaktion mit Fans, potenziellen Fans, nicht machen kannst und so. Und ich bin voll bei dir. Also alleine, wenn du einen Artist hast, der live abreißt und wo die Leute alleine deswegen hingehen, weil es halt ein fucking Abriss ist, so. Das wirkt sich halt natürlich übelst aus. So, und das ist was wir zum Beispiel gar nicht machen konnten. Und wo ich halt schon auch merke, so, okay, ja gut, da fehlt einfach in unserem Fall ein mega großer Teil von diesem Marketing-Mix, den man halt eigentlich natürlich aufsetzt als Label. Und gerade wenn du auch Artists unter Vertrag nimmst, die das können, die live spielen können. Und dann ist es so ein, ja, macht mal TikTok. So ungefähr, ne? Also, ja.
Aber da kommt man auch nicht mehr dran vorbei, finde ich.
Nee, also, voll. Also du musst
unabhängig
natürlich
von dem Live-Ding und jetzt der quasi Pandemie und allen bedingten Maßnahmen und Hürden, die quasi insbesondere ja in der Musikbranche oder Live-Branche ja dann irgendwie gestellt waren, ne? Also du kommst an aktuell an der Plattform TikTok nicht vorbei. Also genauso wie du Ewigkeit nicht an MySpace, Facebook und Instagram vorbeigekommen bist, ist das jetzt halt das Ding sozusagen, ne? Und ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall meine klare Haltung dazu. Playlisten sind gut und sind auch nicht unwichtig, ne? Aber sie sind aus meiner Sicht auch nicht so essentiell, wie man das immer glaubt. Also da habe ich immer schnell das Gefühl, dass man sich als Label oder Partner oder auch als Künstler schnell in so eine Opferposition rückt, so nach dem Motto, hey, ich kann ja gar nicht erfolgreich sein, ich bin ja gar nicht in der Playliste. Das ist Quatsch. Dann gibt es immer noch andere Wege. Viele Wege führen nach Rom. Also die 2 Euro packe ich auch ins Phrasenschwein.
Aber es ist halt müßiger. Also ich glaube, das ist was, was ich so aus den letzten 2 Jahren auch mitnehme, dass in Fällen, wo der DSP-Support halt nicht da ist, der Weg länger ist. So.
Ohne Frage, aber dafür ist er vielleicht nachhaltiger.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist generell die spannendste Aufgabe so unserer Zeit mit diesen ganzen Tools, die wir haben, zu gucken, so hey, wie nutzt man das? Und wie baut man diese Fanbase nachhaltig auf, idealerweise über mehrere Kanäle, sodass man halt, nur weil vielleicht irgendein Kanal nicht mehr die Bedeutung hat plötzlich, nicht seine ganze Fanbase irgendwo liegen lässt oder so. Und das ist auf jeden Fall für mich eine große Aufgabe, zu sagen, hey, ich möchte ja nicht nur einen Hit machen oder einen erfolgreichen Song rausbringen, sondern ich möchte Künstlerinnen aufbauen, die Leute halt noch in 8, 9 Jahren hören. So. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass Playlisten nicht das einzige Kriterium sind. Es ist aber halt, wenn du startest und natürlich erstmal eine Reichweite aufbauen musst auf allen Plattformen und du halt als Indie-Label da reingehst. Und es gab witzigerweise letzte Woche eine Studie auf, ich glaube, Music Tomorrow, dass in den internationalen Hip-Hop-Playlisten der Independent-Anteil, also der Anteil, der nicht von Major-Labels kommt, bei, ich glaube, 14% liegt. So. Und da sitzt du dann natürlich irgendwann da und denkst dir so, cool. Und also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, muss ich dazu sagen, ne? Wenn jemand eine Studie machen will. Aber es ist halt schon so, dass da an der Stelle Gatekeeper sitzen. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit MTV früher. So, wenn dein Musikvideo auf MTV lief, war das halt ein Booster automatisch. Zu einer Zeit, als Leute noch MTV geguckt haben. Und klar ging das auch ohne. Klar konnte man das irgendwie auch anders machen. Absolut. Aber die Frage ist halt, wie schnell? Wo muss man sonst rödeln? Wie sehr muss man sonst rödeln, um es zu schaffen? Und ja.
Aber da würde ich behaupten, der aktuelle Gatekeeper ist, wenn es überhaupt neu ist, eigentlich möchte ich sagen, es gibt keine mehr in der heutigen Zeit, aber wenn es gerade jemand ist, dann ist es eher TikTok. Guck dir die Spotify Top 50 an. 30 bis 35 Songs sind über TikTok gebreakt. Davon. Das liegt nicht daran, dass das in den Playlisten ist, sondern weil die über TikTok gebreakt wurden. Also, die Playlist, nimmt, glaube ich, ab. Ganz massiv.
Ist wahrscheinlich einfach so diese ganze Palette, denke ich mal. Aber am erfolgreichsten ist, würde ich sagen, DP im Moment auf eurem Label. Was ist denn überhaupt Erfolg? Also wann würdest du sagen, ist es erfolgreich gelaufen? Wie definiert ihr das da? Ist es, wenn man einen gewissen Betrag erreicht durch Live und so weiter und man sagen kann, Künstlerin kann davon leben? Oder gibt es auch komplett andere Vorstellungen?
Ich glaube, das ist super relativ. Also wenn ich mein Mutterlabel fragen würde, dann interessiert die natürlich, ob wir den Deal recouped haben. So, also am Ende des Tages.
Kohle wieder reingebracht.
Ist genau. Hat sich das gelohnt am Ende oder hat sich das nicht gelohnt? Und da ist natürlich irgendwie klar, dass dass wir mit Newcomerinnen arbeiten und dass es nichts ist, was man mal eben schnell in einem Jahr gemacht hat, wenn man eine digitale EP rausgebracht hat. Sondern das ist was ist, wo man idealerweise auch an einem physischen Produkt arbeiten muss, wo man auch schauen muss, wen holt man noch mit ins Boot, was sind die Sachen außerhalb vom puren Releasen von Musik, die man machen kann an Kooperationen, an Live-Spielen oder ähnlichen Dingen, an Promo, die es halt braucht, um die Künstlerin über 2, 3 Releases hinweg an den Punkt zu bringen, so hey, ja cool, das hat sich jetzt wirtschaftlich gelohnt, da ist was zurückgekommen.
Und ihr macht ausschließlich NewcomerInnen?
Naja, also klar, die Pi ist jetzt keine Newcomerin. Die hatte schon eine EP draußen, als wir angefangen haben zu arbeiten, aber für die meisten hatte sie an dem Punkt noch Newcomer-Status. Aber tatsächlich sind die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, eigentlich ausschließlich Newcomerinnen. Ist tatsächlich so passiert. Also ich fand die halt spannend. Und wir haben natürlich als Independent-Labels jetzt auch nicht die Budgets, um eine Shirin David eben mal zu signen oder sowas in der Art. Und ja, deswegen...
Also wäre das Geld da, würdest du es gerne zum Riesen All-Female, übrigens das erste All-Female-Label Europas an dieser Stelle?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist einfach wichtig, dass wir... wir sind ein Hip-Hop-Label, ne? Und ich möchte einfach gute Rap-Musik rausbringen. Sehr gute Rap-Musik, die ich sehr feiere. Da ist für mich tatsächlich in der ersten Instanz noch nicht so relevant, ob die Künstler, also was für eine Reichweite die Künstlerin hat. Satari hat mir ihre Demos geschickt, kein Mensch kennt diese Frau, und ich saß davon und dachte mir, okay, ja, bitte, bitte unterschreib alles. So, das war halt echt so. Aber klar glaube ich, dass es für das Label natürlich auch ein Push wäre, noch eine größere Künstlerin am Start zu haben. Und dass das sicher auch einfacher macht, jemanden zu haben, der schon Reichweite hat. Absolut. Deswegen, also ja klar, wenn man mir grenzenlosen Reichtum geben würde, dann würde ich wahrscheinlich auch anfangen, international zu fischen.
Okay.
So könnte ich mir vorstellen.
Aber ist es noch so ein Ding, dass man Label, also von ganz früher kennt man es natürlich auch, weil dann irgendwie das Label von Savas, das Label von Sammy, diesen Zugpferdcharakter hätte ich jetzt in dieser heutigen Zeit gar nicht mehr so verortet. Außer, dass natürlich vielleicht ein paar mehr sagen, ey, Shirin David veröffentlicht bei euch, deswegen will ich auch bei euch. Und bei euch ist es vermutlich so, dass manche sagen, ey, der und der große Rapper ist da, deswegen will ich zu euch. Wie seht ihr das? Ist das noch ein Zugpferd irgendwo?
Natürlich ist es so, dass wenn Leute sich ein Label-Roster angucken und überlegen, was zu einem Label zu machen, also klar, ich glaube, die Zeit, wo dieses Camp-Ding war, das, was in den 2000ern ja ganz krass war, so, du hattest das Disturbing the Peace Camp, du hattest irgendwie, in Deutschland Deluxe Records und Agro und Er ist guter Junge und keine Ahnung was, so, und dann hattest du da irgendwie deine richtigen Zugpferde und andere Leute, die halt so vielleicht so ein bisschen mitgeschwommen sind und die dann aber die Reichweite hatten, weil sie halt Teil dieses Label-Konglomerats waren. Ich glaube, so eine krasse Rolle spielt das heute nicht mehr, wo du gesigned bist. Im Fall von 365 ist es schon so, dass in Sachen Medienaufmerksamkeit und so die Künstlerinnen ein Stück weit voneinander profitieren auf jeden Fall. Also das ist schon... Sie supporten sich gegenseitig und es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Berichterstattung über das Label als solches. Also eben, weil es das erste Female-Hip-Hop-Label in Europa ist, finden die Leute die Story spannend und erzählen im Rahmen der Story dann über die Musikerinnen. Normalerweise ist es eher andersrum. Aber dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit mit der Labelgründung hatten, ich habe das natürlich auch mit der Situation, okay, shit, wir haben jetzt hier irgendwie eine Pandemie, ich kann faktisch nichts machen, außer Pressearbeit und Musik releasen. Und es war ja auch wirklich so ein Ding, die Pandemie ging los, bevor ich den ersten Vertrag mit der Künstlerin unterschrieben habe. So, es war richtig, richtig, wir haben das Label announced und ciao. Mhm. Das war so absolutes Worst-Case-Szenario. Das Einzige, was ich machen konnte, war darüber reden. Und das habe ich halt gemacht und...
Machst es immer noch.
Ja, und machst obviously immer noch, aber deutlich weniger. Ihr seid ja eine große Ausnahme. hab dadurch natürlich auch versucht, diese krassen Künstlerinnen halt dann zu pushen, weil sie sich halt sonst nicht so krass unter Beweis stellen konnten, wie sie es halt sonst hätten machen können. Und das war so ein bisschen die Strategie dahinter, zu sagen so, hey, okay, ja gut, das ist jetzt die Situation. Dann machen wir daraus das Beste und machen das halt über dieses Gesamtding. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert in Sachen Medieninteresse, in Sachen auch Opportunities für die Künstlerin, auch Live-Opportunities und so, die jetzt dann tatsächlich langsam passieren. Das ist ziemlich cool.
Aber hat sich jetzt innerhalb, wir haben ja vor knapp einem Jahr das letzte Mal gesprochen, hat sich in der Zeit jetzt nicht so viel geändert, außer dass ein bisschen Live-Auftritte möglich sind? Ihr habt noch neue Signings gehabt?
Wir haben neue Signings, genau. Haben entsprechend viel veröffentlicht. Wir haben international ein bisschen was gerissen, so Richtung Schweiz, Richtung Frankreich.
Was habt ihr da gemacht?
Es gab den SRF, so ein Female Circle, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, da hat Maribu produziert und auf jeden Fall, da waren, glaube ich, fast alle Label-Artists in dem Fernsehformat. Yetunday spielt im Juni im Centre Pompidou und hat jetzt auch eine internationale Kollabo, die ich noch nicht teasern darf.
Wer ist halt nicht?
Und da passieren ein paar Sachen, die wir so angestoßen haben, aber es dauert halt alles länger, als es unter normalen Umständen gedauert hätte. Und das ist manchmal frustrierend.
Klar.
Also gerade wenn du halt einfach Leute hast, die Hunger haben und dann dauert der Scheiß halt, weil manche Dinge einfach nicht gehen, dann waren über den Winter, hatten alle Corona und dadurch haben sich Sachen gezogen und das war halt echt so, oh Leute, was soll jetzt noch dazwischen kommen? Es ist gerade natürlich auch, wenn man mit einem kleineren Team arbeitet, wo ich so über das letzte Jahr gemerkt habe, okay, wenn da ein Rädchen ausfällt, dann wird's halt schwierig. Mhm. Und das ist halt natürlich gerade in einer Pandemie und mit alle sind on the edge, geht das halt schnell mal. Und war ein Learning, sagen wir es so.
Hat euch das auch betroffen? Also die Pandemie viel?
Ja, klar.
Also, weil ihr ein größeres Team seid, dann denke ich, okay, der eine fällt aus.
Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt zwingend ein größeres Team sind. Ich meine, nur Walks This Way sind ja effektiv ja auch, was sind wir, 4-5 Leute. Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass wir da richtig viele Ersatzspieler haben, falls einer ausfällt sozusagen. Ne? Aber ich glaube, wir sind da halt einfach nochmal müh anders aufgestellt, grundsätzlich, ne, durch den Zusammenschluss mit Chapter und dann eben dann House Universal. Aber also die Pandemie hat natürlich total beeinflusst, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wir hatten vorhin das Beispiel Finch, so, ne, wir haben das zweite Album rausgebracht, 1,5 Monate später hat man alles dicht gemacht und wir sollten eigentlich eine Tour spielen in Berlin, unter anderem vor 9000 Leuten. Mhm. So, das ist nicht so geil, Punkt. So, wer weiß, wo der Künstler jetzt stehen soll, stehen würde, wenn wir hätten diese Tour spielen können, wo damals irgendwie der Kartenvorverkauf total wahnsinnig positiv war und das zweite Album halt auch ein guter Erfolg war. I don't know. Ich meine, wir brauchen uns grundsätzlich nicht zu beschweren, aber besser geht halt immer. Mhm. So, ne? Und die ganze Live-Situation, da bin ich ja auch ein großer Freund von, das immer mit einzubinden sozusagen. Das hat auf jeden Fall massiv beeinflusst. Aber dann gibt es immer, keine Ahnung, bin ein großer Freund von nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. So, also weißt du, wo die eine, noch ein 2 Euro ins Phrasenschwein, wo die eine Tür halt zugeht, da gehen mindestens 3 wieder auf. Das ist immer so. Egal in welcher Situation. So. Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie so dermaßen mit dem Rücken zur Wand stand, dass man so, ja gut, also jetzt müssen wir irgendwie uns das Leben nehmen oder so. Also weißt du, das war so, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt eigentlich auch immer Möglichkeiten, auch die Umsatzziele dann irgendwie zu erreichen oder sowas.
Okay.
So, also dann sind es halt andere Wege. So, wenn du es nicht mit Streaming machst, dann sind es vielleicht Brand-Coops, weißt du? So, dann ist halt was anderes. Wenn du live nicht spielen kannst, dann kannst du die Kohle woanders aber auch wieder reinholen. Also, ich glaube, das geht schon.
Für KünstlerInnen auf jeden Fall natürlich sehr belastend, auch emotional, gerade auch diese Frage, was wäre, wenn ich in die Playlist gekommen wäre, was wäre, wenn ich ja, live gespielt hätte? Ja, guck mal, aber
gutes Beispiel, ne? Live ist weggebrochen, was haben total viele Künstler für sich entdeckt? Twitch. Die haben genauso viel Kohle da, also was heißt genauso viel Kohle, aber sehr viel Kohle auch darüber generieren können. So, und daraus sind dann wieder irgendwelche Koops entstanden, die so vielleicht nicht entstanden. Also weißt du, das ist so, ich glaube, das gibt immer für alles Lösungen und für alles Wege. So.
Aber wie geht ihr mit wirtschaftlichem Druck um?
Richtig scheiße. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also richtig geil ist das nicht, Punkt, so. Und am liebsten wäre es auch echt schön, wenn man so einen Goldesel im Keller hätte oder irgendwie so eine unbegrenzte Kreditkarte für die Artists und für sich selber. Aber so funktioniert leider die Welt nicht. Also wir planen das immer relativ gut, glaube ich. Dadurch funktioniert das dann auch. Aber ja, es ist geil ist das nicht. Aber das ist ja genau derselbe wirtschaftliche Druck, den jeder normale Mensch am Ende des Tages hat. So, das ist ja egal, ob du jetzt die Rechnung A oder die Rechnung B bezahlen musst. Irgendeine Rechnung musst du halt begleichen. Ob es nur eine private ist oder bei uns eine berufliche, sei jetzt mal so.
Ja gut, aber wenn ich bei mir das einfach aufs Private beziehe, dann ist es ja noch deutlich übersichtlicher. Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe da diese 10 Artists gesigned und für jeden Einzelnen muss ich das irgendwie...
Aber das Grundprinzip ist doch immer das Gleiche.
Ja, aber es multipliziert sich ja.
Ob du eine Null noch dahinter machst oder wegstreichst, das Grundprinzip, die Mechanik ist immer dasselbe. Ob du jetzt nur 1.000 Euro zur Verfügung hast oder 2.000 Euro und dann mit deiner Rechnung am Monatsende bezahlen musst oder 20.000 Euro, ist ja scheißegal.
Ach so, also bei euch ist auf jeden Fall das Prinzip, dass man einfach unter alle quasi, dass man die Gesamtsumme von allen nimmt und da muss es aufgehen. Es ist nicht so, dass auf den Einzelerfolg so einzeln...
Wär schon noch schön, wenn jeder einzelne Artist aufgeht grundsätzlich, ne?
Weil ich meine jetzt eher so das Gefühl, dass dein Job ja nun mal ist, die passenden Leute zu finden und es ist natürlich nicht so geil, dass, ich weiß, diese Rechnung gibt es ja auch irgendwie, einer davon bezahlt die anderen 9 dann noch, aber ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt so und das fühlt sich wahrscheinlich nicht so geil an.
Früher war es mal 1:10 oder 1:9 so, heute ist eher so 1:1. So fast.
Wow, okay.
Also eher so 1:3, ehrlich gesagt. Aber gefühlt ist es eher so ein 1:1. Du musst einen erfolgreichen Künstler haben, damit du dir einen Flop leisten kannst. So, aber keine Ahnung. Ey, wir hatten das Glück bis dato, dass wir zumindest mindestens irgendwie auf plus minus null oder so ein minimales Minus hingekommen sind. So, weißt du, also ich habe das, glaube ich, einmal in meinem Leben erlebt, wo wir so richtig... Da haben wir Geld versenkt. So, da haben wir wirklich alles möglich gemacht, ne? Und da, weil wir auch dachten, das wird jetzt auch big und large. So, da haben wir mal richtig Kohle versenkt. Aber das hatte ich einmal in meiner ganzen Karriere, sei jetzt mal so. Das ist, glaube ich, immer noch eine halbwegs vernünftige Quote.
Und wie bist du dann damit umgegangen?
Also das fand ich richtig scheiße.
Ja, klar. Aber wie bist du dann da so rausgekommen und dann auch den Job wieder rein? Okay,
das war so ein bisschen, das war so ein bisschen so gefühlt wie, du hast eine lange Siegesserie im Sport und auf einmal kassierst du dann halt wieder was und hast eine Niederlage so, ne? Das war schon so auch, okay, so geht's also auch, Mund abwischen und dann musste man aber trotzdem irgendwie weitermachen. Dann fängst du ja an zu analysieren, warum, wieso, weshalb und so weiter und so fort, wo sind die Fehler? Ich glaube, das ist dann halt eben wichtig, so, ne? Relativ nüchtern dann halt ranzugehen, so.
Also ich würde dir tatsächlich in dem Punkt widersprechen, dass es irgendwie vergleichbar ist mit dem Privaten, weil für mich ist die Labelarbeit schon, ich will jetzt nicht sagen eher zocken, aber du investierst halt erstmal übelst viel und musst dann halt schauen, ob es hinhaut. Und im Privaten ist es ja doch eher so, okay, ja gut, du weißt idealerweise, was für Rechnungen auf dich zukommen und weißt aber auch, was für Geld dir zur Verfügung steht. Gut, als Selbstständige nicht immer unbedingt, aber du planst mit was und es ist auf jeden Fall... anders zu handeln, während du halt mit einem Label immer ein Stück weit ein Risiko eingehst, wenn du eine Künstlerin signst oder einen Künstler.
Ja und nein, ne?
So also, klar, aber trotzdem packst du ja vorher Geld rein für das Signing, für Musikvideos und so weiter und siehst am Ende erst nach dem Release, ob und was wieder reinkommt. Und klar hast du einen Einfluss drauf, aber die wirkliche hundertprozentige Sicherheit hast du halt natürlich nicht.
Der Unterschied besteht aber, und das ist unsere Branche die einzige, dass du erstmal mit Luft und Liebe irgendwo ankommen kannst und dir irgendwelche Vorschüsse im Zweifel holen kannst. Ne? Das kannst, also geh mal irgendwie zu einer Bank und sag, ey, ich habe irgendwie Bock, einen Bäcker zu eröffnen. Ja. Und die sagen dir, ach, wissen Sie, das, was Sie so sagen, das klingt echt toll, sind 100.000 Euro für Sie. Mhm. In der Musikbranche funktioniert das ganz gut. Ey, ich habe den heißen Scheiß, das ist die geile Künstlerin und wir haben das vor. Und dann, du musst das nicht mal beweisen, ob du das vorhast. Ja. Du brauchst das erstmal nur erzählen. Und wir wissen alle, da gibt's diverse Menschen, die damit schon echt rechts und links irgendwie sich mal Kohle reingeholt haben und damit auch Sachen finanzieren konnten. Also damit meine ich jetzt gar nicht, das für sich einstecken konnten, sondern damit halt einfach Sachen starten konnten.
Dafür ist das Geld ja am Ende auch da. Für mich ist es persönlich so dieser Umgang mit dem wirtschaftlichen Druck. Also ja, auch ich würde mir wünschen, dass es einfach keine Rolle spielen würde und dass der besagte Goldesel unten steht und meine Künstlerin zu mir kommt und sagt, hallo, ich möchte gerne 10.000-Euro-Video machen und ich sage, kein Problem, so cool. Here I go, ja. Let's go. Aber so ist es natürlich nicht. Was für mich halt immer wichtig ist, ist, ich möchte selbst verstehen, welche finanziellen Erwartungen sind da realistisch. Und dazu muss man halt auch sagen, ne, ich mache diesen A&R-Job jetzt seit gut 2 Jahren. Für mich war das ganz viel kaltes Wasser, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Journalismus, aus der PR. Hallo, neue Welt. Hallo, neue Welt in der Pandemie. Super Sache. Und zu verstehen, was sind die Erwartungen zum Beispiel meines Mutterlabels, die den ganzen Spaß ja finanzieren. Sind die realistisch? Was davon ist realistisch? Was davon ist objektiv realistisch? Was davon kann ich mit dem, wo wir gerade stehen, auch erfüllen und so weiter und so fort? Und das ist für mich ein wichtiger Schritt, erstmal durchatmen und gucken so, hey, ja gut, so sehen die Zahlen aus, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Was ist nach 2 Jahren Label ohne Katalog, muss man einfach ja auch dazu sagen, an Zahlen überhaupt realistisch? Mhm. So, dass man 2 Jahre, nachdem man ein Label komplett neu gegründet hat und überhaupt erstmal angefangen hat, Künstlerin zu sein, und im ersten Jahr haben wir 2 Deals gemacht, muss man dazu sagen, also auch uns jetzt nicht in die Welt hinausgeschmissen, weil ja auch alle vorsichtig waren und auch so mit, Pias als Mutterlabel hat halt auch einen wahnsinnig starken physischen Markt, der ja am Anfang auch erstmal übelst gestruggelt hat. Deswegen waren am Anfang auch die Möglichkeiten reinzugehen in diesem ersten Jahr übelst beschränkt, sage ich mal. Und wenn ich mir die Zahlen dann unter den Aspekten angucke und das alles mitberechne, ist es natürlich was anderes, wenn wir halt noch nicht übelst krasse schwarze Zahlen schreiben nach 2 Jahren, als wenn ich mir jetzt denke, okay, wenn das und das und das die Rahmenbedingungen gewesen wären, dann fände ich die Zahlen jetzt gerade richtig scheiße. So. Also ich glaube, es ist wichtig, da einen realistischen Blick zu behalten, was natürlich nicht bedeutet, dass es mich nicht krass beschäftigt, wenn ein Release nicht läuft. Dass ich nicht jeden Freitag da sitze, wenn wir was rausbringen und mir denke so...
Aber das ist halt die Gefahr und das ist auch, glaube ich, ein bisschen das, was ich dann mit dem privaten Vergleich eigentlich meinte. Ne? Du weißt im Privaten, was du am Monatsende verdienst und du setzt ja trotzdem eine Kalkulation für jedes Release auf. Ja. Und du weißt, das ist erstmal mein Budget oder meine Kohle, was ich dafür brauche. Dann musst du es natürlich wieder einspielen. Das ist halt der Unterschied dann natürlich zum Privaten. Ne? Aber und dann fängt man an zu schwitzen, wenn du merkst, das ist aber doof. Ne? Ja. Weil ich bei all dieser Unterhaltung immer wahnsinnig schade finde, also nicht jetzt von uns schade finde, sondern manchmal haben Sachen ja auch einen nicht messbaren Wert. Also manchmal hast du ja auch eine Künstlerin oder einen Künstler, mit dem du gewisse Image-Sachen hast sozusagen. Ne? Und das ist so, wo ja eigentlich sich in dem Fall bei dir Pias oder bei mir dann mit Universal, eigentlich müsstest du irgendwo in so einer Kalkulation so eine Spalte haben, nicht messbarer Wert, weil ob du jetzt eben DP veröffentlichst oder weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel Syllabus Bill, wo ich mir denke, das ist einfach eine wahnsinnige, wichtige Plattform, so dass also in dem Fall Syllabus Bill die Möglichkeit bekommt, über das zu sprechen, was in seinem Leben passiert, weil es quasi der Gesellschaft einen wichtigen Spiegel vorhält, so, dann ist das, aus meiner Sicht müsste das irgendwie so ein bisschen scheißegal sein, ob das nun jetzt irgendwie schwarze Zahlen oder rote Zahlen schreibt, weil das hat einen gewissen Wert, das ist wichtig, das ist für die Gesellschaft, das ist moralisch, ethisch wichtig. Das finde ich so ein bisschen schade, dass da immer dann doch nur die Zahlen zählen, irgendwie gefühlt. Ne?
Oft ja, also ich denke halt auch, dass wir als Label auch schon eine gewisse, also klingt jetzt so hochtrabend, gesellschaftliche Verantwortung haben, aber die Entscheidung eben, einem Spill eine Plattform zu geben, und zu sagen so, hey, es ist wichtig, dass deine Musik professionell rauskommt und wir pushen dich dabei, wir supporten dich, wir nehmen dir Arbeit ab. Das finde ich so ein wichtiges Statement und da dann auch einfach volle Power reinzupacken, ohne dass da jetzt die Erwartung ist, okay, ja gut, aber wir müssen Top 5 charten, weil sonst, warum machen wir das hier? Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich mir noch sehr, sehr, sehr viel mehr wünsche in der Musikindustrie, an allen Fronten.
Forget it, glaube ich.
Ja,
ich glaub,
hallo.
Da gibt's ein paar Ausnahmen, aber
ich
leider.
Bleibe da mal Idealistin.
Ey, ich stehe da gerne an deiner Seite dazu, aber das ist meine Beobachtung ist, dass das echt mau ist.
Mhm, ich weiß.
Idealistisch bist du auch in 365 Female MCs gestartet, Blog aufzusetzen, jeden Tag des Jahres eine Künstlerin vorzustellen. Mittlerweile sind es über 1000.
Inzwischen, ja, über 1000 stimmt. Wir sind bei 1200 noch was.
Ist die Arbeit damit jetzt eigentlich getan? Ist nicht eigentlich mittlerweile der Groschen gefallen? Man braucht diese Female MC-Geschichte gar nicht mehr, weil auch so viele Künstlerinnen, ob Shirin David, Juju oder auch ganz viele andere, auch wirklich sehr weit oben angekommen sind und immer mehr auch nachkommen und Key Change dafür sorgt, dass zum Beispiel die Tapefabrik da auch jetzt eine 50-50-Auslastung möchte. Ist der Job deiner Meinung nach jetzt zum großen Teil schon getan, dass das einfach Klick gemacht hat? Oder siehst du da immer noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben?
Ich glaube, so richtig sagen kann man das immer erst in Retrospektive tatsächlich. Also ich glaube, die Frage ist halt immer, wie nachhaltig sind solche Entwicklungen? So, es ist jetzt einfach so ein Thema. Ich meine, Feminismus war super krass in den Medien in den letzten 3-4 Jahren. Also so krass wie wenig andere Themen, würde ich sagen. Und ist das jetzt eben ein Hype, weil alle sich unter Druck gesetzt fühlen? Und wenn dieser öffentliche Druck aufhört, ist das Thema wieder durch und man macht weiter wie vorher? Oder ist es jetzt wirklich eine nachhaltige Veränderung? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir noch stelle. Und tatsächlich sind die Struggles von Künstlerinnen, die ich mitbekomme, also ich bin ja auch nicht allwissend und sitze auch nicht in jedem Managementgespräch mit und keine Ahnung was. Ich kriege immer nur mit, was Künstlerinnen mir erzählen. Und ich kriege natürlich auch mit, wie die Quote aussieht auf Festivals, wie die Quote aussieht in Playlisten. Das tatsächlich zum Teil sehr unterirdisch ist, selbst bei Spotify, selbst mit der Equal-Kampagne. Und da sehe ich dann natürlich schon, dass da immer noch sehr, sehr viel Scheiße passiert, dass da auch sehr, sehr viel Pinkwashing passiert dass wir noch immer nicht an einem Punkt sind, wo wir von einer wirklichen Gleichberechtigung reden können. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern wird, bis sich solche Initiativen wie Key Change oder auch irgendwie eine Debatte um Quoten oder sowas wirklich erledigt haben. Und ich sehe natürlich eine Entwicklung und ich sehe, wie viele Künstlerinnen da jetzt in den letzten Jahren neu dazugekommen sind und wie absurd die Leute Ende 2018 die Idee von 365 Female MCs fanden, weil 365 Rapperinnen gibt's doch nie im Leben. Ja, schon. das ist inzwischen nicht mehr so das Thema ist, dass es ja angeblich keine Frauen gibt, die rappen. Aber dass die Startvoraussetzungen halt immer noch nicht wirklich dieselben sind. Und deswegen, also ich blicke natürlich schon positiv auf diese Entwicklung, aber ich traue mir noch keinen Optimismus zu, um ehrlich zu sein.
Das ist interessant. Also ich habe eigentlich, aber da bin ich auch manchmal zu blauäugig, gedacht, so ab jetzt wird alles besser. Aber das habe ich auch schon gedacht, bevor Trump gewählt wurde und so. Und habe gemerkt, okay, nee, von alleine wird nicht einfach immer die Welt besser, sondern muss aktiv viel tun. Aber wie siehst du das denn im musikalischen Bereich? Also gerade so diese These, ist es nachhaltig? Wird es immer mehr Rapperinnen geben?
Wäre schön, wenn es immer mehr Rapperinnen geben würde. Punkt.
Ja, also du siehst ja jetzt keine... Die Zahlen haben ergeben, dass wir doch gemerkt haben, dass es irgendwie 2020 gepiekt ist und dann...
Nee, also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht gibt's das, aber mir liegt oder lag das nicht vor, sozusagen. So, ne? Ich finde das nach wie vor immer noch relativ hemdsärmlich, ehrlich gesagt. Also das ist so mein... Da ist vielleicht eine Kurve nach oben, aber die Kurve ist jetzt auch nicht steil und fliegt da sonst wie hoch, sondern das ist irgendwie so... Pff, ne? Ich glaube, da geht schon noch mal mehr. Ich finde das auch... Wahnsinn, also man muss sich ja auch nur mal anschauen, wie viele Männer und Frauen im Hintergrund irgendwie aktiv sind, und dann merkst du, dass das immer noch eine absolute Rarität ist, leider, so, ne, und in dem Zuge dann aber, also insofern auch total schön, dass du hier bist, trauen sich dann wiederum aber auch nicht immer wieder alle Frauen, die im Hintergrund aber tätig sind, immer total Fahne dir hochzuheben, weil Und dann scheint ja auch noch irgendwie eine gewisse Scheu ist, das, was man da macht, irgendwie nach außen zu tragen, ständig. Also das kannst du vielleicht besser erläutern denn so, ne? Und das finde ich zumindest als Typ, wenn wir da jetzt so irgendwie, das finde ich total schade, dass das eigentlich so ist, so. Ja, kann man eigentlich nur immer wieder mit wachsamem und bewusstem Auge durch die Welt gehen und gucken, ne, dass man dann auch allen irgendwie eine Chance gibt. Also bei unserem Team, wir sind da sehr ausgeglichen, ne? Wir haben eine 50-50-Quote, aber sehr zufällig, weil es auch nicht so, dass wir uns da das jetzt so ausgedacht haben, sondern ich kam halt mit einem Männergrupp und dann gab es halt bei Chapter One ganz viele Kolleginnen sozusagen und dadurch, aber das passt super dadurch, ne? Also und wir gucken da natürlich auch immer wieder nach Female MCs. So, aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, danach zu schauen, als wenn du jetzt ein Typen sein möchtest. Das ist immer noch leichter.
Warum?
Also A, gibt's einfach nicht so viele, nicht so viele Female-Rapperinnen wie Rapper. So, also zumindest meine Wahrnehmung. So, das heißt, das fällt schon mal schwerer. So, dadurch fallen natürlich die du entdeckst, fallen natürlich schneller auf irgendwie. So, ne? Und dann, also das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund. Also, wenn ich dann irgendwie mich durch TikTok oder durch, was weiß ich, Playlisten oder YouTube irgendwie scrolle, um nach neuen Künstlerinnen irgendwie Austausch zu halten, dann stoße ich erstmal auf 10 Typen vorher, bis dann mal irgendwie eine Frau auftaucht. Und dann ist es erstmal egal, wie gut die ist, sondern bis ich erstmal auf eine Frau auf. So, also, keine Ahnung. So,
das schon. Siehst du das auch so?
Naja, ich glaube, das ist so ein ganz guter, ganz gutes Beispiel, wie halt so die Bubbles, in denen man unterwegs sind, funktionieren. Durch 365 Female MCs und dadurch, dass ich natürlich irgendwie seit 2018 sehr viel Zeit damit zubringe, Rapperinnen zu recherchieren, sind halt meine Algorithmen auf allen Plattformen voll auf Female Rap. So das Erste, was also die Wahrscheinlichkeit, dass mir eine Rapperin über den Weg läuft, zufällig auf YouTube oder auf Insta oder wo auch immer, ist halt einfach bedeutend höher, dadurch, dass bei mir einfach alles in diese Nische irgendwie geht. Und natürlich in absoluten Zahlen gibt es mehr cis-männliche Rapper als Flinter-MCs. Und da reden wir jetzt halt nicht nur von Frauen, sondern eben auch von Artists, die halt vielleicht non-binary sind oder so, die ja gar nicht vorkommen oder kaum irgendwie vorkommen, was ja dann nochmal schwieriger ist, auch so wie unsere Branche funktioniert. Aber das Thema, was ich ganz spannend fand, war dieses, was du meintest mit, okay, dann gibt es Kolleginnen, die irgendwie was reißen in der Branche und die dann aber halt vielleicht auch nicht unbedingt sichtbar werden wollen. Und ich bin voll bei dir, dass Sichtbarkeit so wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum ich solche Interviews mache, weil ich habe da inzwischen schon eine Routine drin, aber das war jetzt nie meine Ambition, mich hinzusetzen und Fragen zu beantworten. Und ich habe mich auch, als ich mit Rapsport angefangen habe, ganz lange verweigert, diesem Thema. Also ich habe ganz lange gesagt, so, boah, Frauen im Hip-Hop, ja gut, ich bin halt eine weibliche Journalistin oder so, oder Journalistin. Damals habe ich ja auch echt irgendwie Singstar-Mikro-Interviews gemacht und konnte auch nicht so gut reden und mich jetzt auch nicht unbedingt wohl vor der Kamera gefühlt, aber ich habe es halt gemacht. Und aber ich wollte mich da überhaupt nicht so als Galionsfigur hinstellen. Und das war dann irgendwann einfach eine Entscheidung zu sagen, ja gut, ich muss offenbar sichtbar sein und ich muss das Thema ansprechen, weil es halt gemacht werden muss und jemand muss es machen, ich bin jemand, so ungefähr. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive denke, klar, mir hat dieses ganze Thema natürlich auch eine Aufmerksamkeit beschert und sicher auch Türen geöffnet in gewisser Weise, aber auf der anderen Seite, ich kann die Arbeitsstunden, die ich investiert habe, um kostenfrei Leuten zu zeigen, hallo, es geht, ich kann das gar nicht gegenrechnen als Selbstständige. Also wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich Hartz IV anmelden. Also es ist wirklich absurd, wie viel ehrenamtliche Arbeit, egal ob das irgendwie über Instagram ist, was ich am Anfang noch deutlich mehr gemacht habe, inzwischen mache ich das schon kaum noch, weil ich einfach auch keine Zeit habe, sei das durch den Blog, durch 365 Female MCs, das, woran ich halt einfach auch nichts verdient habe, so, das war halt auch ein Ding, was ich halt gemacht habe aus einem Frust heraus, weil mich dieses Thema so gefrustet hat. Oder eben mit diesen ganzen 30 Milliarden Interviews, so, wo ich zum Teil halt wirklich 2 Stunden Gespräche geführt habe mit Leuten und erklärt habe, warum wir über dieses Thema reden müssen, warum es wichtig ist, Frauen auf und hinter der Bühne zu fördern und so weiter. Und das ist ein Job, den, also ich bin angetreten, um was mit Hip-Hop zu machen, um einfach mein Nerdtum auszuleben und da mein Ding zu machen und nicht, um hier irgendwie die Female-Aufklärungsarbeit zu machen. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, Leute, die aus einer, ich nenne es jetzt mal marginalisierten Gruppe kommen, also unterrepräsentiert sind, und die sich dann entschließen, darüber zu sprechen, kommen halt ganz, ganz schnell in eine Position, wo sie A, darauf reduziert werden, auf diese Position, und dann nur noch mit denen darüber geredet wird und über nichts anderes mehr. Und du denkst so, hallo, ich bin aber ja eigentlich professionell in dem, was ich tue, ich kann auch darüber reden. Chingy, ich kann super, ladet mich alle ein für eure Chingy-Talks.
Das war übrigens ganz kurz mein Gedankengang, als wir uns gestern vorbereitet hatten, ne? Den hätte ich gar nicht ausgesprochen. Es war so, es ist ja naheliegend, dass man genau darüber spricht, worüber wir sprechen. Und dann war so, ist das nicht aber das völlig falsche Zeichen? Ja, und müssen wir nicht eigentlich über andere Sachen reden? Also es war wirklich so, wo ich so dachte, weißt du, also ja,
keine Ahnung. Ja, es ist halt, ne, du kannst es an sich nicht richtig oder falsch machen. Und deswegen ist es aber, glaube ich, auch so wichtig, dass es Leute gibt, die nicht von dieser Marginalisierung betroffen sind und die aber trotzdem das mitsehen, die Leute pushen in Positionen, die halt eine Awareness haben, dass diese Ungleichbesetzung hinter den Kulissen auch gerade, dass das ein mega Problem ist und dass es für alle einfach sehr viel smoother, sehr viel cooler wäre, wenn man das ausgeglichener machen würde. Und das ist ein Kampf, so, wenn das nur Leute wie ich machen, dann fährt das uns irgendwann gegen die Wand und sorgt dafür, dass wir keinen Bock mehr auf die Branche haben.
Ich find's bei uns, also weißt du, das ergänzt sich ja auch wahnsinnig gut. Also ich bin da so dankbar, dass ich die Annika bei mir an der Seite habe. So, genau. Weil das so, ey, die Stärken, die sie hat, sind meine Schwächen und weißt du, und ich glaube andersrum dann auch. Und dadurch ergänzt sich das so gut einfach. So, und das kann nur zum Vorteil sein eigentlich. Also deswegen, ja.
Voll, also das sehe ich halt auch. Ich habe halt, Fun Fact, mein PR-Team ist halt komplett undivers, also komplett weiblich. Das war für mich aber tatsächlich auch eine Entscheidung, weil alle, mit denen ich arbeite, halt vorher auch im Prinzip einen Berufsanfängerstatus hatten und mir das einfach wichtig war, da extrem gute Leute, motivierte Leute da rein zu pushen in diese Branche. So, und die machen alle einen wahnsinnig fantastischen Job und ich bin da übelst stolz drauf. Und dass ich dieses Team zusammengestellt habe, ist ja als Selbstständige auch ein Megaschritt. Und dann halt wirklich auch zu sagen, so, hey, man hat eine Nachwuchsstelle und es gibt vielleicht jetzt akut niemanden, den ich irgendwie in die Führungsebene direkt pushen kann. Aber wen hole ich nach und wie behandle ich die Person und was lernt die bei mir und gebe ich der Person die Tools an die Hand, dass die es wirklich weit bringen kann und auch einfach ihren Wert kennt, so, und ihren Weg gehen kann und einfach vielleicht auch dann einen Wettbewerbsvorteil hat, dadurch, dass sie einfach anders an die Hand genommen und gepusht wurde. Und das ist für mich schon ein Punkt, der einen riesen Unterschied machen kann in der Branche. Und wir brauchen das in allen Bereichen, wir brauchen das auf der Bühne, wir brauchen das hinter der Bühne, wir brauchen das ganz krass im Technikbereich, wo es den Nachwuchs an sich gibt, nach und nach, den diversen, aber wo halt auch ganz, ganz krasse Barrieren sind im Sinne davon, wie wird eine Frau an den Reglern behandelt. Also ich kenne so viele Leute, die einfach das Handtuch geworfen haben, weil sie keinen Bock haben, sich jeden Abend in der Venue anhören zu müssen, so wo denn der Boyfriend ist, der jetzt hier mal das klärt oder so. Oder Schneckchen, beweg doch mal den Regler, es ist zu leise. Also das ist halt die Realität und
aber
ich weiß.
Aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich das, also voll, leider, aber voll, ganz realistisch betrachtet, das von den Beispielen, die du da gerade nennst, das wird, glaube ich, echt noch.
Und das sehe ich halt auch und deswegen halt auch die Antwort auf die Frage. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo es alles peachy ist, aber ich glaube, dass wir alle einen Einfluss darauf nehmen können. Und klar, werden wir nicht morgen aufwachen und dieses ganze Problem wird sich erledigt haben, die Erwartung hat niemand, aber wenn man irgendwie an 2, 3 Stellen einen Beitrag dazu leisten kann, ist es doch schon super geil.
Absolut. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, wenn ihr nicht noch was sagen wollt, Leute. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch mit euch.
Absolut. Ebenso. Wir haben über Chingy gesprochen, das hat mich ein bisschen glücklich gemacht.
Ich könnte wetten, dass irgendwelche ganz jungen Hip-Hop-Fans immer denken, Shindy?
Shindy mit Shindy, ja, genau.
Shindy, Ludacris, irgendwas war gar nicht.
Nee, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Abonniert den Poddy, hört 365xx und bis bald.
Danke dir, danke euch.
Danke. Damn!